Wenn ihr am 6. Mai, das ist ein Samstag, ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr euch die Krönungszeremonie von König Charles III. Im Fernsehen anschauen. Der ist ja König des Vereinigten Königreiches, Nordirland, der ganze Commonwealth gehört dazu, also ein richtig bedeutender Mann. Und unter anderem wird es bei dieser Krönungszeremonie eine Salbung geben. Das hat es auch schon bei Elisabeth II. Gegeben, damals wurde die aber nicht im Fernsehen übertragen. Bei Charles III. Wird diese Salbung übertragen. Das Öl ist ein ganz besonderes Öl, wurde aus Oliven, aus zwei Olivenhainen in der Nähe von Bethlehem in Jerusalem gewonnen. Und man kann sich fragen, was soll das eigentlich, so eine Salbung im 21. Jahrhundert? Wirkt für uns, geprägt durch parlamentarische Demokratie, ein bisschen aus der Zeit gefallen. In Deutschland müssen die Staatsspitzen die Legislaturperioden überstehen und hoffen, dass sie wiedergewählt werden. Und in Großbritannien wird man gesalbt. Also kleine Unterschiede. Offensichtlich ist etwas von diesem alten Ritus da erhalten geblieben, sonst käme man ja wohl nicht auf die Idee, Charles III. Zu salben. Zu biblischen Zeiten, das haben wir schon gehört, war Salbung auf der einen Seite etwas Besonderes und auf der anderen Seite irgendwie auch etwas Vertrautes. Wir haben schon ein paar Beispiele gehört. Jeder von euch hat irgendwann mal den Psalm 23 gelesen. Manche können ihn vielleicht sogar auswendig, können ihn mitsprechen. Vielleicht haben sie ihn gebetet in besonderen Situationen. Und da heißt es, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein, Gutes und Barmherzigkeit und so weiter. Du salbst mein Haupt mit Öl. Und das ist in biblischen Zeiten nicht nur eine Metapher, sondern es ist faktisch geschehen. Kranke wurden gesalbt, das haben wir gehört. Auch Leichname wurden gesalbt. Menschen wurden für ein Amt gesalbt, ob das die ersten Könige Israels waren, Saul, David, Salomo oder eben auch später, sie wurden für eine Aufgabe gesalbt. Propheten wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt. Im Alten Testament steht sogar eine Anweisung, wie dieses Salböl herzustellen ist. Und auch Geräte in der Stiftshütte, da gab es ja so alle möglichen Sachen, das ist der Vorläufer des Tempels, sozusagen ein Zelt, was mit Israel durch die Wüste zog, auch da wurden Gefäße gesalbt. Und im Hebräischen, das hat Sarah schon sehr schön erklärt, steht Maschach als das Verb für Salbung oder der Gesalbte ist der Maschiach. Im Neuen Testament heißt das Verb, das griechische Verb für Salben Chrio, und da spielt schon ein bisschen der Christus mit rein. Also wenn wir von Messias reden oder von dem Christus reden, dann reden wir eigentlich, obwohl uns das vielleicht gar nicht bewusst ist, dann reden wir eigentlich von dem Gesalbten. Wer Jesus Christus sagt, sagt Jesus der Gesalbte. Salbung war also Verehrung, war auch Anbetung, war Beauftragung und Zurüstung für einen wichtigen Dienst. Wir haben in unserer Zeit vielleicht ein bisschen andere Methoden oder andere Ausdruck für so etwas entwickelt. Wir rollen jemanden den roten Teppich aus, den wir besonders schätzen oder wir verleihen einen Ehrendoktor oder was auch immer. Aber hier geht es jetzt ja heute um Jesus und Jesus wird auch auf besondere Weise in unserer Zeit geehrt. Also wenn ihr euch die Christusstatue in Rio de Janeiro anschaut, weltberühmt, Christus der Erlöser, die war 50 Jahre lang die höchste Statue, die höchste Christusstatue der Welt. Sie ist 30 Meter hoch. Heute, 20 Jahre oder 42 Jahre später, ist sie nur noch die siebtgrößte. Das heißt, überall auf der Welt sind Christusstatuen errichtet worden, eine größer als die andere. Damit will man Jesus ehren. Aber nun zur Geschichte der Salbung. Jesus hatte sich mit seinen Leuten wieder auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Da war er schon oft gewesen, schon als 12-Jähriger. Aber diesmal war es anders. Er kam nicht als Tischler, als Zimmermannssohn, als Erstgeborener von Maria und Josef. Er kam nicht als irgendein Nobody aus einem Kaff namens Nazareth. Diesmal eilte ihm ein Ruf voraus. Halb Galiläa war wegen ihm auf den Beinen. Er hatte 5000 Männer plus Frauen und Kinder mit ein bisschen Brot und Fisch gesättigt. Und schon in Jericho, unweit von Jerusalem, war er umringt von der Volksmenge und die Leute drängten ihn nach Jerusalem. Jerusalem war der Ort, wo die Mächtigen lebten und residierten, religiös und auch politisch. In Jerusalem waren die Büros der Besatzungsmacht des römischen Weltreiches. Dort ballte sich alles, was Rang und Namen hatte, aber nicht mit allen war gut Kirschen essen. Jerusalem war der Ort, wo die Frommen auf ihn warteten, auf den Messias, auf den Gesalbten, auf den Gottgesandten, der schon lange in der Schrift verheißen war. Und sie hatten eine bestimmte Vorstellung, wie dieser Gesalbte zu sein hatte und wie er nicht zu sein hatte. Ihr Messias, so wie sie ihn sich vorstellten, der ritt eben nicht auf einem Esel in Jerusalem ein. Die wollten mehr Majestät, die wollten mehr augenscheinliche Göttlichkeit. Jemand, der auf den Hügeln Galiläas irgendwo gepredigt hatte als Wanderprediger, der interessierte sie nicht. Und so wiegelten sie das Volk auf, das Jesus schon längst als einen der ihren sah, das ihn begeistert in Jerusalem begrüßt hatte und das viele messianische Hoffnungen auf ihn setzte. Und es wurde langsam eng um Jesus. Die hohen Priester und Ältesten beratschlagten, wie sie ihn festnehmen und verurteilen könnten. Und Jesus macht noch einen Besuch in dieser Drucksituation. Matthäus 26,6, er war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Bethanien war vor den Toren Jerusalems und Simon der Aussätzige ist wohl einer gewesen, weil er diesen Beinamen hatte, der mal aussätzig war. Möglicherweise hat Jesus ihn geheilt, er kannte ihn, das sagt der Text nicht so ausdrücklich, aber er muss ja gesund gewesen sein, sonst hätte er gar nicht unter Menschen gedurft. Und während des Essens trat eine Frau an Jesus heran. Sie hatte ein Fläschchen mit sehr wertvollem Salböl, das goss sie Jesus über den Kopf. Also Salbung war etwas sehr Ausführliches, das, was wir eben gemacht haben, dem Kreuzzeichen in die Hand, ist dann noch sehr zurückhaltend. Diese Frau goss es Jesus über den Kopf, eine Frau, sie bleibt hier namenslos in den Parallelgeschichten der Evangelien, trägt sie auch einen Namen. Und die Salbung an sich, das haben wir schon gehört, ist nicht das eigentlich Aufregende, obwohl es vielleicht auch nicht alltäglich war. Aber alle sahen, dass hier gerade ein kleines oder je nach finanziellen Verhältnissen auch ein großes Vermögen über dem Kopf Jesu ausgeschüttet wird. Und die Jünger, Vers 8, sahen es und waren empört. Was soll diese Verschwendung, sagten sie. Dieses Öl hätte man teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Kopfrechnen gut, sie hatten sofort im Blick, was das alles kostet, was diese Frau da über Jesus ausgoss und ihn salbte. Und ihr Urteil stand fest, das ist Verschwendung. Preiswertes Öl hätte man doch auch beim Discounter erwerben können, das hätte es auch getan. Für wie viel Geld hätte man das verticken können, was dort verschwendet wird und das Geld den Armen geben? Das müsste doch eigentlich im Sinne Jesu sein. Und vermutlich prasselte eine Menge Kritik in diesem Sinne auf die Frau ein, denn Jesus hörte das, Vers 10, und sagte, warum bringt ihr die Frau in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Jesus bewertet das anders. Arme wird es immer bei euch geben. Hätte man diesen Spruch von Jesus erwartet, der eigentlich immer solidarisch mit den Armen war, auch in seinem Lebensstil. Er hatte Arme förmlich im Fokus seines Dienstes als jemand, der reich war, einmal zu einem großen Essen eingeladen hat und sich die Leute alle entschuldigt haben. Da gibt er dem eine Empfehlung und sagt, nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Und hier mit einmal Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Er hat doch auch gewusst, was für eine Summe sich da sozusagen über ihn ergossen hat. Und nun kommt der Schlüsselsatz zum Verstehen dessen, was sich da abspielt. Sie hat dieses Salböl auf meinen Körper gegossen und hat ihn dafür zum Begräbnis vorbereitet. Das ist die entscheidende Stelle zum Verstehen der Salbung und zum Verstehen Jesu überhaupt, seiner Sendung. Sie hat meinen Körper dafür zum Begräbnis vorbereitet. In dieser Predigtreihe kurz vor Karfreitag und Ostern geht es ja um Jesus. Und man kann über Jesus manches sagen. Man kann ihn als einen hervorragenden Prediger irgendwie verehren, der gute Sachen gesagt hat. Man kann ihn als Wundertäter verehren. Man kann ihn als jemand verehren, der eben solidarisch mit den Armen seiner Zeit gewesen sind und, und. Aber um Jesus zu verstehen, braucht es mehr. Und ein paar wenige Kapitel vor unserem Text, den Sarah gelesen hat in Matthäus 16, sagt Jesus, er sprach ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Pharisäer und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht sein, Herr, sagte er, das darf auf keinen Fall geschehen. Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, und solche scharfen Worte gibt es wohl kaum im Munde Jesu, geh weg von mir, Satan, du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht wie Gott sie sieht. Das heißt, Jesus redet über seine Zukunft, über sein Leiden und sein Sterben, und es soll deutlich werden, dass das nicht das tragische Scheitern eines Idealisten vielleicht gewesen ist, sondern dass sich hier Gottes Wille und Plan vollzieht und seine Jünger Petrus vorneweg verstanden das zu diesem Zeitpunkt nicht. Und vielleicht haben es nur die wenigsten zu diesem Zeitpunkt verstanden, was sozusagen Jesus bei der Frau schon leicht andeutet, zumindest, sie hat meinen Körper zum Begräbnis gesalbt. Das Kreuz Jesu, sein Leiden und sein Sterben ist entscheidend, wenn man die Bedeutung Jesu Christi verstehen will. Jesus erklärt das Kreuz ja sozusagen selbst zum Dreh- und Angelpunkt dessen, was er für seine Jünger unter Nachfolge versteht. Er sagt nämlich, sie sollen ihr Kreuz auf sich nehmen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Aber wir wissen, und die Bedeutung Jesu wird natürlich dadurch erweitert und wirklich erst zum Höhepunkt gebracht. Wir wissen, dass die Geschichte Jesu weitergeht. Am dritten Tage wurde er auferweckt von den Toten. Er erscheint zwei Jüngern, die frustriert nach Hause gehen, nach Emmaus, die all das erlebt haben, was in Jerusalem geschehen ist und wie Jesus am Kreuz verendet ist. Und die sozusagen frustriert sind und denken, es ist jetzt zu Ende. Und dann heißt es, Jesus sagt zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, jetzt, was die Propheten und die Schrift gesagt haben. Das heißt, er erläutert mit Hilfe dessen, was wir Altes Testament nennen, seine Sendung. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus, der Gesalbte, all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Wenige Wochen später erläutert Petrus dann in wünschenswerter Deutlichkeit, erfüllt vom Heiligen Geist, seinen Zuhörern in der Pfingstpredigt, was es mit Jesus auf sich hat. Er sagt ihnen klar und deutlich, ihr habt ihn ans Kreuz genagelt, aber Gott hat ihn auferweckt und 3000 kamen zum Glauben. Und wenig später, auf wunderbare Weise, kommt Saulus von Tarsus zum Glauben und wo immer er hinkam, predigt er den Leuten die Bedeutung des Leidens und Sterbens und der Auferstehung Jesu. Den Thessalonichern sagt er und legte ihnen dar, der Christus musste leiden und auferstehen von den Toten. Und dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus, ist der Gesalbte, ist der, auf den ihr wartet. Und den Korinthern, die sich über alles Mögliche stritten, sagt er, wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Und immer wieder das Gleiche in seinen Briefen, den Römern schreibt er, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er hat die Last, die Schuld unseres Lebens getragen. Und hinzu kommt seine Auferweckung, Gott bestätigt sozusagen dieses darin. Und er sagt zu den Korinthern, Paulus, ist aber Christus nicht auferweckt worden. Reden wir einmal, denken wir das mal theoretisch durch. Was wäre denn, wenn Jesus nicht auferweckt worden ist? Paulus sagt, gibt die Antwort und sagt, so ist unsere Predigt vergeblich und auch euer Glaube ist vergeblich. Das heißt, er entfaltet sozusagen die Bedeutung Jesu in diesem Doppelten. Einerseits, er ist für unsere Sünde gestorben und auf der anderen Seite durch die Auferweckung bestätigt Gott sozusagen dieses Handeln Gottes der Erlösung und der Rettung. Und Paulus wird dann einmal sehr persönlich, beschreibt, was das für ihn bedeutet. Und einigen von euch habe ich diesen Vers vorhin bei der Salbung gesagt, Galater 2,20. Er sagt, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Und für immer mehr Menschen wurde durch all diese Leute, Petrus, Paulus, wie sie alle hießen, klar, den Juden wurde klar, Jesus ist der Maschiach, der Gesalbte, der Messias. Er ist der, auf den wir gewartet haben. Den Griechen wurde klar, er ist der Christus, er ist der Gesalbte, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, das Licht der Welt, der Friedefürst. Und Petrus sagt das den Leuten in Jerusalem, die ihn ins Gefängnis werfen wollen und es auch für kurze Zeit getan haben. Und es ist in keinem anderen Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden. Oder wie es in der Neues Leben-Übersetzung heißt, in ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Und sofern du das noch nicht für dich getan hast, kann ein sehr persönliches Wort sein. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden, aber du kannst das tun. Und Paulus vervollständigt dieses Puzzlebild, nenne ich mal es, der ersten Jahre nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung. Er vervollständigt dieses Puzzlebild endgültig, indem er an die Kolosser etwas schreibt, wo ich sagen würde, es kann, ja, größere Worte, gewaltigere Worte kann man über Jesus, den Sohn des Josef, den Messias, den Christus nicht sagen. Er sagt Kolosser 1, Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Wir reden also nicht mehr nur über den Zimmermannssohn aus Nazareth, nicht nur über den gewaltigen Prediger, der die Bergpredigt gehalten hat, das auch. Aber wir reden über den Herrn aller Herren, vor dem sich alle Knie einmal werden beugen müssen. Und vielleicht stehst du nächste Woche morgens vor dem Spiegel und deine beruflichen Probleme holen dich in Gedanken schon ein und am Montagmorgen weißt du gar nicht, wie du zur Arbeit kommen sollst, weil alle streiken. Die familiären Spannungen breiten sich in deinen Gedanken aus. Und dann lass es dir sagen, und das möchte ich dir zusprechen, durch den Jesus, an den ich glaube. Er ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega, der Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Er ist der Architekt des Universums. Er ist Schöpfer allen Lebens, der Erhalter der Schöpfung. Er war vor aller Zeit. Er ist der Gegenwärtige und er wird immer sein. Er ist der Unveränderliche, der Ewige, der Christus, der Gesalbte. Er war verachtet, aber er heilte Menschen. Er wurde gefangen genommen, aber er brachte die Freiheit. Er wurde durchbohrt und litt unsagbare Schmerzen. Er wurde getötet, aber er brachte das Leben, denn er ist auferstanden. Er regiert, um Frieden zu bringen. Er ist der Friedefürst. Er ist der Retter der Welt, das Haupt der Gemeinde, der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Er ist das Brot des Lebens, der gute Hirte, das Licht der Welt, der einzige Weg zu Gott, die Tür zu ihm. Er ist der Kyrios, der Herr, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wer ihn sieht, der sieht Gott. In ihm lebt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er ist der Herr. Er ist Barmherzigkeit. Er ist Liebe. Er ist Gott. Er ist heilig, gerecht und voller Kraft. Er ist ewig. Sein Wille ist unveränderlich. Sein Wort hat Bestand. Er ist unser Erretter, unsere Friede, unsere Freude, unser Versorger. Er ist der Herr unseres Lebens. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Er verlässt mich nie. Er übersieht mich nicht. Er vergisst mich nicht. Er ist die Weisheit der Weisen, die Kraft der Kraftlosen, der Herr aller Herren. Und ganz persönlich, er vergisst keinen Termin in seinem Terminkalender, um den du ihn gebeten hast. Ja, vielleicht heute. Wenn du fällst, hebt er dich auf. Wenn du Fehler machst, vergibt er dir. Wenn du schwach bist, er ist stark. Wenn du dich verrannt hast, er ist dein Weg. Wenn du Angst hast, er ist deine Zuversicht. Wenn du verletzt bist, er wird dich heilen. Wenn du blind bist, er wird dich leiten. Wenn du Hunger hast, sättigt er dich. Wenn du Lebensdurst hast, stillt er ihn. Und wenn ich angegriffen werde, ist er mein Schild. Wenn die Probleme zu Berge werden, er tröstet mich. Und wenn ich dem Tod gegenüberstehe, wird er mich zu sich nach Hause bringen, ihm zu begegnen. Ich werde ihn sehen, wie er ist. Er ist alles, für jeden, immer und ewig. Er ist alles, was du brauchst. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Er ist dein Gott und zu ihm sollst du gehören. Jesus Christus, du bist der, der erwartet ist, der ersehnt wurde, um den gebetet wurde, der Gesalbte, der von Gott Gesandte. Und das bist du nicht nur für die Menschen damals, sondern für uns heute. Wenn wir uns für dich öffnen, dann dürfen wir Bürger deines Reiches sein. Da mag nicht jedes Problem sofort verschwunden sein, aber wir wissen, wir gehören zu dir. Wir sind ja Bürger deines Reiches, deine Kinder, Söhne und Töchter Gottes, durch deine Gnade, durch deine Barmherzigkeit. Du bist der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater denn durch dich, aber du bist der Weg und wir dürfen diesen Weg im Glauben gehen. Und so wollen wir dich ehren und dich anbeten. Und ja, das, was wir jetzt singen gemeinsam, das soll eine Möglichkeit sein, für euch zu antworten. Das sind Lieder, die wir singen, zwei Lieder, die du zu einem persönlichen Bekenntnis und zu einem persönlichen Gebet machen kannst. Das heißt es, allein durch Gnade stehe ich hier. Also nicht durch deine fromme Leistung, nicht weil es du gewöhnt bist, vielleicht hierher zu kommen, sondern du stehst hier durch die Gnade Gottes. Gnade heißt immer, es ist unverdient. Und dann heißt es im Refrain, wir sind freigesprochen durch den Sohn. In ihm ist Freiheit da, in ihm ist neues Leben da. Du kannst das von ganzem Herzen und von ganzer Seele singen und es zu deinem Bekenntnis machen. Seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Preist den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Und im zweiten Lied nehmen wir einen uralten Text auf, einen Choral, der viele Jahrhunderte alt ist, der dieses Bild von dem schönen Jesus aufnimmt, schönster Herr Jesus. Und da heißt es dann im dritten Vers, alle die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, der schönste Jesus mein. Ein neues Lied, ein altes Lied, aber hoffentlich macht ihr es persönlich zu einem Bekenntnis und zu einem Gebet für euch. Lasst uns diese beiden Lieder vor Jesus singen und dazu aufstehen.